Diese Folge von HR Ungeschminkt wird präsentiert von der HGB Rechtsanwaltsgesellschaft, den Schlechtwetterpersonalern und um Hans-Georg Bauer. Wenn es stürmt im Unternehmen, egal ob Reorga, Umbruch oder einfach nur schwierige Gespräche, dann sind Sie die juristischen Partner, die nicht nur Recht, sondern auch HR und Business verstehen. Mehr Infos zu unserem aktuellen Sponsor wie immer am Ende der Folge. Und nun viel Spaß mit
HR Ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu einer nächsten Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Und heute, total untypisch, habt ihr nur das Vergnügen mit Anjali und mir. Liebe Anjali, herzlich willkommen heute zu einer nächsten Aufnahme.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Schön, dass ihr schon die ganze Staffel bei uns zuhört, weil, liebe Annika, wir sind fast am Ende.
Das ist verrückt, wie schnell die Zeit rennt, oder?
Ja, aber ich habe gedacht, so richtig viel kommt jetzt nicht mehr, weil heute reden wir ja schon über, ich möchte fast sagen, die Königsdisziplin des HR-Managements.
Die absolute Königsdisziplin. Heute sprecht ihr mit Anjali und mir über das ganze Thema Betriebsrat. Stille.
Stille.
Vorab wieder, wir sind keine Juristinnen. Wir sprechen hier aus unserer persönlichen Erfahrung. Das heißt, wenn ihr in irgendeiner Form gerade mit Betriebsratsgründungen, Neuwahlen, Themen zu tun habt, bitte, bitte, bitte basiert euer Verhalten, eure Entscheidung nicht nur auf dem, was Anjali und ich heute sagen, sondern sprecht mit dem Juristen, der Juristin eures Vertrauens nochmal darüber. Das ist ein Thema, da ist wirklich rechtlich korrekt sein extrem wichtig. So. Nummer zwei, sprechen wir heute natürlich primär aus der deutschen Brille. Also was bedeutet Mitbestimmung bei Unternehmen im deutschen Markt? Wir sind hier ein deutschsprachiger Podcast. Ihr als unsere Community sitzt primär in Deutschland. Das heißt, da sehen wir natürlich den größten Match. Auf der anderen Seite, was es für verschiedenste Möglichkeiten europäischer, globaler Betriebsräte, Mitbestimmungen, Councils in einem SE-Konstrukt gibt. Ich glaube, daraus können wir im Zweifel eine komplette Staffel machen. Und aus diesem Sinne haben wir uns entschieden, heute einmal das Thema mit euch anzureißen, innerhalb von einer Folge. Hast du noch was zu ergänzen, Anjali?
Für mich unter Druck gesetzt. Nein, ich habe nichts mehr zuzufügen. Es war eine fantastische Einleitung.
Dann starten wir mal los. Liebe Anjali, in den Organisationen, in denen du bisher im HR tätig gewesen bist, hatten die eigentlich alle einen Betriebsrat oder wie war das da?
Ja, gleich direkt rein. Ich bin ja viel in der Berliner Startup-Bubble und Tech-Bubble unterwegs und eigentlich nicht. Eigentlich hatten nicht alle einen Betriebsrat. Wir hatten natürlich andere Formen der Zusammenarbeit. Und ich merke jetzt schon, meine Freundin, das wird eine wilde Folge für mich. Weil was möchte ich jetzt schon gleich sagen? Wir hatten keinen Betriebsrat, weil wir so gutes HR hatten. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich schon in Minute 5 schon so weit aus dem Fenster lehnen möchte. Wie war es denn bei dir?
Bei mir war es in den meisten Organisationen, in denen ich angestellt war, das waren ja gerade am Anfang Unternehmensberatungen, da hatten wir keinen Betriebsrat. Da habe ich allerdings auf Seite von den Unternehmen, die wir beraten haben, viele mit Betriebsräten, Betriebsrätinnen zusammengearbeitet. Muss sagen, habe da echt viel negative Erfahrungen auch damals gemacht, wie so eine Zusammenarbeit aussieht, wie verhärtete Fronten aussehen können. Und muss dann tatsächlich sagen, dass wir bei About You auch einen Betriebsrat hatten und ich da dann erleben durfte, wie man das Ganze halt echt partnerschaftlich hinkriegt, mit gegenseitigem Vertrauen und natürlich auch hier und da mal gegensätzlichen Interessen. Nichtsdestotrotz, dass man auch verdammt viel an einem Strang ziehen kann und wenn gute Leute im Betriebsrat sind, das echt Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Lass uns doch mal über verschiedene Themen sprechen, die wir, und auch da sage ich bewusst, in der Digitalbubble, in der wir sind, primär sehen. Kurzer Exkurs, wenn man an den Markt schaut, es gibt viele Unternehmen, die eine Gewerkschaft noch an der Stelle hinterm Betriebsrat haben, Unternehmen, die mehrere Gewerkschaften noch quasi hinter ihren Betriebsräten haben. Von denen sprechen wir jetzt nicht, sondern wir nehmen jetzt mal diesen ganzen Stereotyp von Tech-Unternehmen sitzend in Berlin oder in anderen Ballungszentren in Deutschland, internationale Belegschaft, primär White-Collar-Belegschaft. So, was sehen wir denn dafür typische Formate wie ein solcher Betriebsrat oder aber eine, ich sag mal, betriebsratsähnliche Zusammenarbeit abläuft? Mir fallen da ein, klassischer Betriebsrat. Nummer 2, sogenannte Employee Representation Councils, also aktiv installierte betriebsratsähnliche Gremien, die allerdings an vielen Stellen weniger formell ablaufen als ein Betriebsrat. Würdest du mir da zustimmen, Anjuli, oder fallen dir noch weitere Formen ein?
Also das ist natürlich kein Spektrum mit dem Betriebsrat, aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass ein Betriebsrat, beziehungsweise dass das Betriebsverfassungsgesetz sagt, das Ziel ist, die Interessen der Mitarbeitenden zu vertreten gegenüber der Geschäftsführung oder dem Arbeitgeber oder HR. Und im Grunde sind das ja beides Möglichkeiten, ne? Wo wir einen BR haben, der ja sehr durchgeregelt ist und sehr rechtlich geregelt ist. Und diese Employee Represented Groups ist ja meistens ein bisschen flexibler. Ich hatte das gerne als Ambassadors oder Botschafter. Gerade wenn wir eigene Gruppen hatten, die jetzt vielleicht eben nicht so nah am Headquarter waren, wo man gesagt hat, eigentlich brauchen wir jemanden, der da auch die Stimme der Mitarbeitenden ist.
Total.
Liebe Annika, wenn du sagst, du hast da Erfahrungen mit, willst du einmal erzählen, was für dich die Unterschiede sind und wie du das erlebt hast?
Super gerne. Also, was genau ist ein Employee Representation Council? Häufig sind das Mitarbeitergruppierungen in Organisationen, die an irgendeinem Punkt mal entstanden sind, manchmal proaktiv installiert, weil man einfach gesagt hat, ich möchte ein besseres Ohr in die Organisation haben. Und dafür nehme ich mir beispielsweise, wie Anjuli gesagt hat, sogenannte Ambassadors mit in eine Gruppe. Meistens ist auch das abhängig von der Anzahl Mitarbeitender im Unternehmen. Wenn man 400 Mitarbeitende im Unternehmen hat, dann wird dieses Sounding Board jetzt nicht 300 Personen groß sein, sondern ich würde sagen, wahrscheinlich eher irgendwas so um die 10 bis 15 Personen so. Das ist der, ich sag mal, informellere Teil. Auch da am Anfang einmal sehr wichtig, das einmal in so gewisse Formalien zu gießen, weil auch das bedeutet, wenn man eine solche Mitarbeitendenvertretung installieren möchte als Organisation, man kann natürlich nicht nur die Themen sounden, die einem Spaß machen, wo man sagt, okay, und da möchte ich jetzt gerne die Leute mit einbeziehen und beim Rest halte ich sie raus. Man sollte betriebsratsähnliche Zusammenarbeitsrichtlinien festlegen und sagen, das sind die Themen, die wir zusammen mit dieser Gruppe sounden. Wie formell, wie informell das Ganze stattfindet, hat man hier tatsächlich nochmal höhere Freiheitsgrade, weil man hier in der Regel nicht an die Formalitäten vom Betriebsverfassungsgesetz gebunden ist, sondern dass viel mehr Verhandlungsbasis ist und eben ein, sag mal, Statut zwischen Geschäftsführung und diesem Sounding Board. Auch bei Betriebsräten, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch da haben wir natürlich gewisse Freiheitsgrade, die wir mit dem Betriebsrat ausverhandeln, wo wir sagen, was sind Themen, die sind bei uns im Unternehmen mitbestimmungspflichtig, welche nicht. Es gibt aber dort sehr, sehr klar in Deutschland rechtlich geregelte Rahmenbedingungen, die mindestens erfüllt sein müssen und der Rest ist dann Verhandlungsmasse. Das wäre jetzt so mein Verständnis soweit von einem Employee Representation Council und auch meine Erfahrung.
Du sagst ja schon Employee Representation Council. Ich habe jetzt gleich an Employee Resource Group gedacht. Ist das ähnlich? Nehme ich da die, ist das eine andere Logik? Kannst du da vielleicht nochmal unterscheiden? Oder reicht das eine, dann brauche ich das andere nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe das tatsächlich als zwei unterschiedliche Themen. Employee Resource Groups sind für mich Themen, in denen einzelne Projekte in der Organisation bearbeitet werden. Ja, ich nehme jetzt das Beispiel Diversität. Bei Diversity-Themen bin ich zum Beispiel riesengroße Freundin davon, das über Employee Resource Groups zu steuern. Warum? Weil man da einfach Mitarbeitender verschiedenster Kategorien im Hinblick auf Diversität sich zusammenfinden und sich für ein Thema engagieren, für das sie wirklich brennen. Das ist aber häufig in diesen Gruppen, ich sag mal, auf ein spezielles Thema fokussiert. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Wir hatten damals bei About You eine Gruppe für berufstätige Eltern. Da wurden Pläne, da wurden Themen rund um Kinderbetreuung diskutiert, da wurden einfach Get-togethers ausgetauscht, es wurde sich vernetzt. Es hat sich aber auf das Thema beschränkt. Ich würde immer Employee Resource Groups so beschreiben, dass jede einzelne Gruppe ein klares, eingegrenztes Thema hat, mit der sich diese Gruppe beschäftigt. Bei einem Employee Representation Council ist das Ganze wirklich, ich sag mal, ein Sounding Board und nochmal die Stimme der Belegschaft in Richtung Geschäftsführung und HR. Also eigentlich gar nicht so unähnlich zum Betriebsrat.
In der perfekten Repräsentationswelt wären natürlich aus jeder Employee Resource Group jemand in dem Representation Committee, oder? Also im allerbesten Fall wäre da ja eine gewisse Schnittstelle, dass man sagt, die Eltern sind auch Teil von, oder irgendwer, der die Elternperspektive vertritt, wenn es denn genug Leute gibt, repräsentiert das ja auch da.
Total. Allerdings kenne ich es tatsächlich auch eher so bei diesem Thema Employee Representation Council, dass das wirklich gewählt wird. Also dass man jetzt nicht als HR-Abteilung sagt, okay, und diese Leute sollen da jetzt rein, sondern dass das wirklich durch einen ganz formalisierten Wahlprozess einmal in der Belegschaft gewählt wird und man keine, ich sag mal, Besetzungen von Top-Down dort vornimmt, sondern dass einmal demokratisch in der Orga gewählt wird. Wie viele Mitglieder dann in einem solchen Council sitzen, hat man ja verschiedenste Kenngrößen und häufig orientiert sich das da am Thema Betriebsrat.
Bevor wir jetzt zu dem Betriebsratsthema gehen, was ist deine Erfahrung gerade bei diesen Ambassadoren? Wie häufig trifft man sich? Wie werden die Themen bestimmt? Ist das was, was HR, Geschäftsführung und die Repräsentanz macht? Hast du da Best Practice vielleicht?
Gute Frage. Ich kenne dieses Konstrukt wirklich in verschiedensten Ausführungen, ja. Und wie ich es meistens kenne, ist, die Gruppe wird gewählt. Häufig wird da eher alle 1 bis 2 Jahre gewählt, weil es junge Unternehmen sind, die einen gewissen Churn haben. Häufig kenne ich es, dass sich diese Gruppe wöchentlich alle 2 Wochen trifft, Themen bespricht und dann irgendwie sagt, beispielsweise, es gibt noch einen Monthly mit HR. Es gibt irgendwie ein Quarterly mit der Geschäftsführung oder nochmal mit Finance, um irgendwie ein operatives Zahlenupdate zu bekommen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber es geht in der Lage darum, ein Sounding Board zu haben, was man auch zum, ich sag mal, täglichen Geschehen informiert hält und an der Stelle auch einfach nutzt als HR, um Dinge zu sounden. Die Art und Weise des Zusammenarbeitens wechselt da. Also das sind jetzt für mich tatsächlich so die Themen, die ich so am typischsten erlebe. Auf der anderen Seite werdet ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Thema kennen, wahrscheinlich auch genauso viele Beispiele haben, wo ihr sagt, das handhaben wir aber total anders und wir haben eine solche Gruppe.
Meine Erfahrung ist, ich würde immer sicherstellen, dass wenn ich sowas etabliere, das auch ernst genommen wird. Das heißt, diese Augenwischerei, dass man sagt, ihr trefft euch dann einmal im Monat mit einem HR-Operations-Managerin, davon würde ich sehr abraten, weil wenn man das etabliert, muss man das ernst nehmen. Und das bedeutet, wir brauchen einen Termin, wo mindestens jemand mit Entscheidungsgewalt sitzt und jemand, wo es wichtig ist, dass der die Belange hört. Also natürlich das Beispiel mit der HR-Operations-Managerin als Witz. Meine Empfehlung wäre immer, da muss der Head of HR, VP People, die Personalchefin drin sitzen und jemand von der Geschäftsführung.
Absolut.
Und neben den offensichtlichen Vorteilen für die Belegschaft und die Kultur, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn man mehrere Perspektiven hört. Und natürlich ist es sinnvoll, wenn man eine Logistik hat und sagt, wir reden jetzt mit den Leuten, die in der Logistik arbeiten, was die brauchen, weil super oft kannst du das einfach aus dem Headquarter gar nicht beurteilen. Für mich der ganz egoistisch andere Punkt ist, wenn es diese Komitees gibt, nutzt die doch auch als Sounding Board und als Verstärker für eure HR-Themen. Also wie viel einfacher es ist, sich zu überlegen, was das Motto der nächsten Party ist oder wie wir den nächsten Value Day veranstalten, wenn du da schon 5, 6 gewählte Leute hast, die im Unternehmen ja gut verwurzelt sind, die deine Idee mittragen, die da auch Bock drauf haben, die dann Teil von dieser Planung sind, das macht ja nochmal einen ganz, ganz anderen Unterschied, wenn ich so einen Value Day mache und sage, da sind 5 Leute aus der Belegschaft, die sind da schon mal mit committed, die haben da Bock drauf und die treiben das mit. Also schon aus sehr egoistischen, wie kriege ich meine Sachen auf die Straße als HR und mache ich die richtigen Sachen? Allein dafür finde ich es immer gut. Ich habe das einmal eingeführt, ganz, ganz positiv, als Value-Gurus, wo wir gesagt haben, wir möchten 5, 6 Leute im Unternehmen haben, die Teil davon sind, dass die Werte gelebt werden. Und das war total angenehm für mich als HR, weil auch die ganzen Ideen gar nicht nur von mir kommen müssten.
Ich finde aber auch, dass sogar noch, wir haben jetzt irgendwie eher, ich sag mal, positiv konnotierte Themen genannt. Ich finde aber auch da, härtere Themen müssen da auch mit rein. Wie fällt dieses Jahr unser Budgettopf für Gehälter aus und warum? Ich habe in der Zusammenarbeit bisher total positive Erfahrungen gemacht und ich bin total dankbar dafür, dass ich bisher so Glück in der Zusammenarbeit hatte. Aber ich habe persönlich noch nie erlebt bei den Unternehmen, bei denen ich angestellt war, dass wenn man die Themen vernünftig erklärt, Transparenz bietet und sagt, wir haben uns dafür entschieden, dass das Budget für Gehaltserhöhung dieses Jahr geringer ausfällt. Und das sind übrigens die Gründe dafür. Und das ist übrigens die ganze Liste an anderen Kosteneinsparungen, die wir gerade ebenfalls angehen. Dann habe ich selten erlebt, dass Leute sagen, okay, ich fühle mich jetzt völlig an der Nase rumgeführt, sondern eigentlich eher das Gegenteil, dass ihr dann da eine Gruppe habt, die euch auch an der Stelle das Stimmungsbild aus der Belegschaft spiegelt, ja, auch zum Thema, wie genau faced ihr solche Dinge ein, wie kommuniziert ihr die, was sind gerade Punkte, was sind Kritikpunkte an dem System. Wie gesagt, immer daraus sprechen, dass ihr eine gute, positive Zusammenarbeit habt mit einer guten, motivierten Gruppe, die da sitzt, die nicht dafür da ist, um euch Steine in den Weg zu legen. Das macht euch auf so vielen Dimensionen besser, weil ihr so viel mehr Input bekommt und jemanden habt, mit dem ihr euch den Ball zuwerfen wollt. Aber genau wie Anjuli sagt, das bedeutet, hier und da und dort nochmal mehr sich in die Karten schauen zu lassen, Transparenz zu bieten und einfach mit der Gruppe zu diskutieren und auch zu verhandeln. Wenn ihr eine solche Gruppe einführt und dann sagt, okay, wir bespielen die jetzt irgendwie nur auf den Themen, wo wir möchten oder wir nutzen das nicht richtig, das ist häufig der Fall, wo ich Unternehmen sehe, denen es sehr hart auf die Füße fällt.
Annika, ich habe einen Full Circle Retention Staffelmoment.
Ja, bitte.
Oh, wie schön. Und zwar, gerade wo du dieses Beispiel Gehalt und wie geht's dem Unternehmen genommen hast, wir haben ja in der Folge mit Bentje gelernt, dass alle Vergütung ja auch ein Ziel hat. Also die Vergütungsstrategie fordert ja immer eine Verhaltensstrategie. Und das bedeutet ja, wenn ich davon ausgehe, dass ich meine Vergütungsstrategie so plane, damit etwas Bestimmtes passiert. Also ich mache die Ziele so, dass kein Silo-Denken gefördert wird oder dass Verkaufen gefördert wird. Und ich ein erklärtes Ziel mit diesem Gehalt habe. Also nicht heißt, ich spare Geld bei meinen Mitarbeitenden, sondern ich sage, ich möchte das so aufsetzen, damit dieses Verhalten passiert. Dann ist es ja nur komplett richtig und logisch zu sagen, ich challenge das und kommuniziere das transparent mit Leuten, die Einblicke haben, also mit diesem Sounding Board, weil nur die können mir ja sagen, ob diese Karotte zu dem Verhalten führen wird. Und wenn ich nicht, eben wie du es schon gesagt hast, nicht das Ziel habe, was ist denn die Schmerzgrenze, dann ist es ja nur logisch zu sagen, ich spiele das mit euch durch, weil da will ich ja hin.
Total.
Zack, Full Circle Moment. Und dann wird die Kultur nämlich auch wieder gut. Und dann ist es nämlich wieder Transparenz. Und dann haben wir wieder Authentizität und Augenhöhe. Entschuldigung, ich freue mich so.
Wenn jetzt HRler, HRlerinnen zuhören, die sagen, sie haben damit andere Erfahrungen gemacht, gerade mit Betriebsräten, gerade mit irgendwie Gewerkschaften, das sind alles Themen, die wir ausklammern, ne? Dass das jetzt nicht so ist, dass wir sagen, hey, wir sind da jetzt total altklug und wenn man das nur richtig macht, dann hat man auch an der Stelle eine gute Kultur und alles ist wieder gut, ne? Das wollen wir damit nicht sagen. Aber was wir euch in dieser Folge definitiv mitgeben wollen, es geht auch in positiv mit positiver, konstruktiver Zusammenarbeit und man muss nicht im Standard vor diesen Themen total Angst haben.
Ja, und damit machst du ja schon eine sehr schöne Überleitung zu der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Wir haben eben relativ lange schon über selbstgewählte Committees gesprochen, selbstgewählt im Sinne von, wir können entscheiden, was die Rahmenbedingungen sind. Wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir den offiziellen Betriebsratsweg gehen, haben wir deutlich weniger Freiheiten, weil völlig zu Recht, dass sehr durchgeregelt ist, was darf wer, was muss wer. Und nochmal der Disclaimer, wir sind keine Juristin, aber liebe Annika, in deiner Erfahrung, was sind denn die Sachen, die sich direkt und spürbar verändern für HR, wenn es einen Betriebsrat gibt? Ganz wichtig nochmal, ihr Lieben, Annika hat es eben schon gesagt, wir wollen das nicht bewerten. Wir gehen jetzt davon aus, wenn ein Betriebsrat eingeführt wird, was sind die Sachen, die sich direkt für HR ändern aus deiner Erfahrung?
Lass uns bitte noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe schon ganz oft die Frage bekommen, das Unternehmen ist doch XYZ-Mitarbeiter groß, da müsst ihr doch einen Betriebsrat haben. Nein, es gibt keinen Zwang für ein Unternehmen, einen Betriebsrat ins Leben zu rufen. Ein Betriebsrat kann gegründet werden durch Mitarbeitende und es gibt eigentlich drei, ich sag mal, Kernvoraussetzungen. Nummer eins, dieses Unternehmen muss mindestens 5 Arbeitnehmerinnen haben, die im Betrieb arbeiten, die auch dauerhaft dort arbeiten, also keine Freelance-Personen beispielsweise und meines Wissens nach auch mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Also auch da häufig Azubi-Berufe beispielsweise nach der mittleren Reife würden an der Stelle nicht als Mitarbeitende in diese 5 gezählt. Punkt Nummer 2, mindestens 3 dieser Arbeitnehmer müssen wählbar sein. Ab wann sind Personen wählbar? Qua Betriebsverfassungsgesetz, meines Wissens nach, wenn sie mindestens 6 Monate oder länger im Betrieb oder Unternehmen arbeiten. Sprecht ganz klassisch, eher die Person muss einmal die Probezeit überstanden haben. Dann Nummer 3, der Betrieb darf kein, man nennt es ja Tendenzbetrieb, also beispielsweise kirchliche Einrichtungen, politische Parteien, gilt aber auch für Medienunternehmen mit, ich sag mal, sehr besonderer Meinungsprägungsauftrag. Wenn diese 3 Kriterien erfüllt sind, dann können Mitarbeitende sagen, sie möchten an der Stelle einen Betriebsrat anstoßen und können eine solche Wahl lostreten. Eine solche Wahl ist ganz stark reglementiert. Das ist absolut kein Selbstläufer. Da gibt es ganz viele Fristen, Arten, Formalitäten, die eingehalten werden müssen, auf die wir jetzt an der Stelle nicht im Detail eingehen müssen. Das ist auch nicht die HR-Aufgabe, diese Fristen und diese Formalitäten zu wahren und zu prüfen, sondern die Initiative geht von den Personen, die einen Betriebsrat gründen müssen. Die Aufgabe von HR an dieser Stelle ist jedoch, die Daten innerhalb vorgegebener Fristen zur Verfügung zu stellen, Nummer 1. Und Nummer 2, natürlich die Betriebsratswahl nicht zu behindern. Egal wie sehr euch das ärgert, liebe Community, ganz, ganz dumme Idee. Wenn ihr da mal so ein bisschen rumgoogelt, findet ihr einige Unternehmen, die das versucht haben, sehr hart zu verhindern. Das ist qua Gesetz verboten. Natürlich könnt ihr dann starten, in die Verhandlung zu gehen und zu sagen, warum möchtet ihr einen Betriebsrat gründen, zu verstehen, zu sagen, wollen wir das irgendwie über so einen Council lösen? Seid ihr euch sicher, dass ihr den sehr formellen Weg gehen wollt? Nichtsdestotrotz, man kann eine Betriebsratswahl nicht aufhalten. Punkt.
Vielen Dank. Wenn du eben sagst, seid ihr sicher, dass wir den formellen Weg gehen wollen? Ich würde vorschlagen, wir pausieren das kurz, diese Vor- und Nachteile.
Ich würde gar nicht so sehr auf Vor- und Nachteile eingehen von dem Ganzen, eigentlich gar nicht, sondern würde sagen, was genau verändert sich eigentlich in dem Moment, wo ein Unternehmen einen Betriebsrat hat? Was genau bedeutet das eigentlich für die HR-Arbeit?
Ich fange an, weil dann kann ich das machen, was ich weiß und du ergänzt. Ich glaube, das Bekannteste beim BR ist, was es für Recruiting bedeutet, weil ich dem Betriebsrat, ich meine 7 Tage vor jeder Einstellung, die Möglichkeit geben muss, den Kandidaten oder die Kandidatin ablehnen zu können, beziehungsweise sie müssen dem zustimmen.
Genau, also gehen wir einmal durch den Employee Lifecycle durch. Da gibt's verschiedene Themen, die HR richtig tangieren. Und auch da, das ist alles immer Ausgestaltungsthematik. Man hat ein gewisses Mindestmaß, was gesetzlich geregelt ist. Es heißt aber nicht, dass an jeder Stelle immer jedes Thema mitbestimmungspflichtig ist. Es kommt ganz stark darauf an, wie quasi das im Unternehmen reglementiert und gelebt wird. Aber genau wie Anjali sagt, Employee Lifecycle Punkt Nummer 1, Mitarbeitende einstellen, Personalplanung, wie viele Personen möchte ich eigentlich im nächsten Jahr einstellen? Was bedeutet das eigentlich beispielsweise? Warum schauen Leute darauf? Wenn ich irgendwo sage, ich fange an, in einem Department massiv Menschen zu entlassen, fange aber an, genauso massiv aufzubauen in einem anderen Bereich, dann ist die Intention des Betriebsrats dahinter, erstmal die Belegschaft zu schützen natürlich und zu sagen, okay, mal kurz überlegen, macht das Sinn, dass wir irgendwie in dem einen Bereich abbauen, in dem anderen aufbauen? Sind das irgendwie komplementäre Bereiche? Sind das Bereiche, wo man irgendwie noch bestehende Belegschaft rüberziehen könnte in eine neue Rolle? Also quasi aus der Perspektive kommt. Nummer 2 kommen wir auf den Block Retention. Was sind typische Themen, wo Betriebsräte quasi Einsicht dann drin haben oder die abzustimmen sind? Generell erstmal alles Richtung Performance oder Leistungsmessung. Also wenn ihr anfangt und sagt, ihr möchtet euer Performance-System ändern, alles, was in Richtung Leistungsmessung geht, das kann auch in klassische KPI-Erfassung von eurer HR-Software gehen, sei es in Richtung Hires, sei es irgendwo im Customer Service, alles, woraus man Leistungsbewertungen für Mitarbeitende mit rausnehmen kann. Das ist zum Beispiel ein sehr großes Thema.
Und das ist ja wieder was, wo man das durchaus auch komplett positiv sehen kann, zu sagen, wir stellen sicher, dass es einheitliche Kriterien gibt, die bewertet werden. Wir stellen sicher, dass die Menschen fair bewertet werden. Wir stellen sicher, dass Beförderungen nicht danach gehen, wessen Nase dem Chef oder der Chefin gefällt. Und das sind ja auch wieder Themen, die sonst HR treibt und im schlimmsten Fall, also in Anführungsstrichen, im schlimmsten Fall alleine im kleinen Kämmerlein macht. Und da zu sagen, ich habe jemanden, der die Mitarbeitenden vertritt, der sich das schon mal anguckt, das erhöht ja am Ende des Tages auch die Akzeptanz des Tools bei der Belegschaft im besten Fall.
Sicher genauso und durfte tatsächlich diese Erfahrung auch machen bei About You. Ich kann so sagen, wir hatten dann richtig, richtig tollen Betriebsrat, ja. Leute, die die Belegschaft richtig gut kannten und die auch in Teilen einfach gesagt haben, auf Themen so, Annika, das ist total schwer so zu verstehen. Die Leute werden mit 100.000 Fragen bei uns, bei euch aufschlagen, wollen wir das nicht nochmal umbauen so? Oder hast du eigentlich an das und das Team gedacht? Überraschung, nee, hatte ich nicht dran gedacht so. Also mir hat es auch an Stellen ganz viel geholfen. Davon nochmal Kudos an unseren ehemaligen About You Betriebsrat. Ihr habt da echt einen richtig coolen Job gemacht. Ich habe immer sehr gerne mit euch zusammengearbeitet. Aber gehen wir zum nächsten Thema über. Wir haben das ganze Thema Performance-Messung. Daraus ergibt sich ja in der Regel auch Vergütung. Wie sehen Vergütungssprünge aus? Wie sehen Beförderungszyklen aus? Ja, also auch das sind Themen, die in Teilen mit Betriebsräten, Betriebsrätinnen gesoundet werden müssen. Ja, wovor kann sowas schützen? Anjali hat ja das schöne Beispiel. Wer ist es nochmal? Der Carsten, den wir da immer nennen, der 18 Gehaltsanpassungen im Jahr hat. Auch bei sowas hebt dann vielleicht mal einer die Hand und ihr seid im HR nicht die Einzigen, die die Hand heben, dass der Carsten jetzt wirklich nicht die 18. Gehaltsanpassung kriegen sollte. Was der Carsten oder wen hatten wir da immer als unsere Persona?
Ich weiß nicht mehr, ob es der Carsten war, aber es waren eine 17 Gehaltserhöhungen in einem Jahr. Gerade Gehaltserhöhungsrunden oder Verträge anpassen, das ist, je nachdem, in welchem Setup du bist in einem Startup, ist das ja dein Hauptjob. Weil ja ständig Leute neue Gehälter kriegen in völlig wahnsinnigen Intervallen und völlig zufälligen Gefühlten. Das bringt auch eine gewisse Ruhe rein in der Sekunde, wo man einen Betriebsrat hat, weil du eben diese ganze Mitbestimmung und Abstimmungsrunden hast. Also ich fand es immer zum einen bei diesem Einstellungsthema, es gibt ja immer diesen Knatsch zwischen IT und HR, wie lange braucht die IT, bis sie die Laptops zur Verfügung stellen und wie kurzfristig darf der Hire sein. Und das sind natürlich Sachen, das Thema habe ich nicht mehr, wenn ich ein BR habe. Dann sind es 7 Tage, weil die können 7 Tage zustimmen und vorher wird da auch nichts gemacht. Und eben genau mit den Gehaltsrunden, wenn es klare Regeln gibt, wer wann befördert wird, hast du als HR nicht mehr das Thema, wir brauchen für morgen eine Gehaltserhöhung, rückwirkend in den Januar für den Carsten.
Der Carsten.
Und natürlich das Thema, wo ich immer das Gefühl habe, es nimmt viel Flexibilität weg durch Gehaltsbänder und Tarife. Aber das ist natürlich auch was, was Gender Pay Gaps reduziert. Also wenn man einen BR hat, der nochmal auf die Gehaltserhöhungsrunden guckt, ist da ja noch eine Instanz, die sicherstellen will, dass es fair ist.
Ja. Und kommen wir von den Vergütungen rund ums Thema Pulse-Check und Stimmung. Die ganzen Pulse-Check-Tools, ja. Folge Listening to Your Team. Wie frage ich das ab? Was biete ich anonym an? Was sehe ich mit Einsichten an? Mit welcher Software mache ich das? Kommen wir gleich auch schon zum nächsten Thema. Das sind auch alles Themen, wo natürlich BR ein Mitspracherecht, aber an so Stellen auch ein Einsichtsrecht hat. Ich meine, das ist der Betriebsrat natürlich, wenn man ein solches Tool hat, hat der Betriebsrat ein Interesse darin zu sagen, wie sieht eigentlich gerade die Stimmung aus? Haben wir irgendwo Teams, wo es total mit Managern, Managerinnen knatscht, ja? Wo irgendwie wir wirklich sagen, wir haben systematischen Overwork und das Team ist total überlastet. Auch das sind Themen, wo ihr dann drauf hingewiesen werdet, so. Und auch da hatte ich ein, zweimal Situationen, wo ich aus der Sitzung kam und meinte so, Leute, vielen Dank, das hatte ich ehrlich gesagt nicht mit auf dem Schirm. Es kann also auch was Positives haben. Dann klassische Themen, die immer Dauerbrenner sind, ist das ganze Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice, feste Arbeitsplätze versus Hotdesks. Dann Themen wie Working from Abroad, wie viele Tage dürfen einzelne Personen von wo aus arbeiten, Zeiterfassung, das sind klassische Themen, die zusammen dann mit dem BR besprochen und ausdiskutiert werden.
Beziehungsweise, Hot Take, gerade diese Themen rund um Arbeitszeiterfassung, Return to the Office und diese ganze Konditionen der Arbeit sind in meiner Erfahrung die Themen, dass wenn die unfair gehandhabt werden und nicht verständlich, dass da oft Wutgründungen, möchte ich sagen, entstehen. Weil das sind ja die Themen, die alle interessieren, die alle brennen. Und ich habe mal erlebt, dass ein Betriebsrat sich gegründet hat, weil die Urlaubstage so unfair verteilt waren. Weil es eine Spanne von Urlaubstagen, ich glaube von 20 Stück zwischen den meisten und den wenigsten war. Und dadurch, dass das irgendwann alle verstanden haben, dass da jemand mit 40 Tagen Urlaub rumläuft und alle anderen 25 haben, hat sich ein Betriebsrat gegründet. Und wenn der sich aus so einer Situation gründet, könnt ihr mal überlegen, wie viel da auf Augenhöhe und miteinander ist, weil diese Gründung ja der letzte Widerstandsakt war dagegen. Und das muss man sich auch immer überlegen, weil ich würde tippen, nach dem, was du sagst mit About You und der Zusammenarbeit, das war sicherlich nicht in so einer Situation. Und dann kommt man ja schon ganz anders aufeinander zu.
Ja, den Betriebsrat gab es tatsächlich schon sehr lange in dem Unternehmen. Also der wurde nicht neu formiert, als ich da war. Warum der sich damals gegründet hat, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Aber er hat uns an vielen Stellen auch echt geholfen. Und dann haben wir durch den Employee Lifecycle durchgehend noch ein weiteres Thema. Das klassischste Betriebsratsthema, was wahrscheinlich Präsenz bei den meisten von euch hat, das Thema Entlassung. Wie genau gehen wir mit Entlassungen um? Auch das, ihr könnt dann nicht mehr einfach in Deutschland sagen, wir bieten eine Aufhebung an, wir bieten eine Entlassung an, wir möchten da jemanden rausnehmen, sondern das ist zustimmungspflichtig vom Betriebsrat. Das bedeutet auch nicht, dass das an jeder Stelle aufgehalten wird. Nichtsdestotrotz macht das die Prozesse und die Abstimmungsschleifen an der Stelle länger und ist quasi so die, was ich häufig erlebe, Kernfunktionalität, die Mitarbeitende bei einem BR sehen. Geht es um Sozialauswahlprozesse und so weiter und so fort.
Gerade bei dem Thema Betriebsrat gibt es ja immer diese Unterscheidung zwischen Anhörung, Informationsrecht, Beratung und Zustimmungspflicht. Und gerade bei den Kündigungen, das meinte Annika mit das Thema, wo wir alle dran denken, gerade da reicht es nicht, den BR zu informieren. Da sind auch die Punkte, wo der BR wirklich Macht hat. Es macht ja auch Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass eine Kündigung laut dem Gesetz die letzte Option ist, dann muss das natürlich auch etwas sein, wo die Mitarbeitendenvertretung am meisten mitzusprechen hat. Und ich finde, wir haben ja viel über Exit Management und Restructuring und HR gesprochen. Das ist natürlich richtig. Wenn ich jemanden kündige, entziehe ich dieser Person ja ihren Job. Und wie immer, wenn wir über Kündigungen reden, wir reden nicht davon, dass jemand den goldenen Löffel geklaut hat. Aber gerade bei dem Restructuring finde ich persönlich, ist ja auch gut, dass da jemand mal mitredet aus der Perspektive der Arbeitnehmenden.
Ich glaube, damit haben wir aber so die Kernthemen abgedeckt. Was sind eigentlich die Unterschiede? Wie ist der Formalisierungsgrad? Und ich fange mal an mit dem ersten Key Takeaway. Viele Themen auch im Betriebsratssetting sind Verhandlungs- und Ausgestaltungssache. Gerade auch da, wenn ihr in ein Setting kommt, wo noch keine verhärteten Fronten sind, wo man noch nicht alles bis ins kleinste Detail runterdefiniert hat, sondern ihr euch vielleicht mit einer solchen Gründung konfrontiert seht. Vieles hat einen Grund, warum Mitarbeitende sich dazu entschließen, einen Betriebsrat oder einen Representation Council zu gründen. Und vieles, also es gibt kein Same, same. Ihr werdet nicht sagen, okay, wir haben mit dem Betriebsrat wie folgt in dem einen Unternehmen gearbeitet und genauso wird das auch in dem anderen laufen. Es wird immer Unterschiede geben und es wird immer in gewisser Weise Verhandlungs- und Gestaltungsspielraum beider Seiten geben. Das ist mein allererstes Takeaway. Liebe Anjuli, was ist denn deins?
Mein Takeaway ist, schaut, dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und gut funktioniert mit der mitarbeitenden Vertretung, in welchem Ausmaß auch immer. Und für mich ist wirklich ein Learning über die letzten Jahre, wenn ich diese Themen wie Performance Management, Return to the Office, wie arbeiten wir zusammen, wenn ich die nicht in meinem Elfenbeinturm mit der Geschäftsführung und HR alleine mache und unverständlich, ist schon ganz viel gewonnen, dass im nächsten Schritt auch diese Zusammenarbeit auf Vertrauen basiert. Weil es gilt, diese Wutgründungen zu verhindern, weil dann ist so viel schon verhärtet, dass die Zusammenarbeit so schlimm wird. Und wenn ich sage verhindern, meine ich natürlich nicht mit rechtlichen Möglichkeiten verhindern, sondern nehmt doch bei diesen Themen früh die Leute mit. Also gerade dieses Return to the Office, gerade Performance Management, Gehaltsstrukturen, da kann man sehr viel in der Kultur schon Vorarbeit leisten, dass man nicht an den Punkt kommt, dass es so verhärtet ist. Und mein drittes Takeaway, weil ich das so schön fand, wie du das gemacht hast, dass es wieder die Employee Journey ist. Also im Grunde sind das ja immer die Berührungspunkte, die wir haben, wo wir auch immer gute HR-Arbeit machen können.
Werbung. Du Annika, weißt du, was ich echt früh in meiner HR-Karriere gelernt habe? Dass es manchmal einfach richtig wichtig ist, gute rechtliche SparringspartnerInnen zu haben. Weil es ja eben nicht nur die klassischen Paragraphen sind, die man runterbeten muss, sondern du brauchst ja schon irgendwie auch mal einen Jurist oder eine Juristin, die das Business mitverstehen und am besten auch gleich HR.
Ja, das würde ich definitiv unterschreiben.
Und ich hatte damals richtig Glück und habe schon ganz früh die HGB Rechtsanwaltsgesellschaft gefunden. Und ganz ehrlich, mit denen arbeite ich echt gerne zusammen.
Warum sind die denn so besonders?
Hans-Georg Bauer und sein Team, die sind für mich wirklich der Inbegriff von Juristinnen, mit denen man wirklich auch mal sparren kann und praktische und gute Lösungen findet und eben nicht immer nur das reine Paragraphen und da können wir nichts zu sagen, sondern richtig pragmatisch und hands-on.
Sowas findet man echt selten.
Und deshalb freue ich mich, dass Hans-Georg Bauer nicht nur ganz oft in meiner Karriere mich schon unterstützt hat, sondern jetzt auch 2 unserer Podcast-Folgen sponsert diese Staffel. Wenn ihr noch mehr über die HGB-Anwälte hören wollt, schaut gerne mal in die Shownotes nach oder meldet euch bei uns.
Werbung Ende.
Vielen lieben Dank, Anjuli. Mir hat sehr Spaß gemacht. Es war total ungewohnt, dass wir heute wieder mal nur zu zweit waren, ohne Gast oder Gästin bei uns, oder?
Ja, aber dafür hatten wir die Original HR Ungeschminkt Zweisamkeit. Und das war auch schön.
Total.
Liebe Annika, vielen, vielen Dank. Wir verabschieden uns beide ganz aufgeregt. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Das ist super spannend gewesen, gerade weil du ja bei About You das wirklich miterlebt hast. Und vielen Dank, dass du das geteilt hast. An alle da draußen, wenn ihr Personal- und HR-Beratung Fragen habt, wendet euch gerne an mich. Wenn ihr Themen oder Wünsche habt an unseren Podcast, schreibt gerne Annika oder mir über LinkedIn. An dieser Stelle schon mit einem weinenden Auge und einem lachenden vielen, vielen Dank jetzt schon für diese fantastische Staffel. Sie neigt sich bald dem Ende, aber worry not, wir kommen zurück mit der Learning and Development und Orga Design Staffel. Aber dazu erzählen wir euch noch mehr. Ich wollte es nur schon mal anteasern und damit eine schöne Woche und happy HR.